Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn er so scharf darauf ist, dann soll er seine Mutter doch selbst als Bärin verkleiden.
Ah, entzückend.
Guten Tag, Orlando Chuck. Ich hatte einen Termin um 10:30.
Herr Geschuck, ja, bitte nehmen Sie vorne links schon einmal Platz.
Danke.
Mit Waschen oder nur mit Waschen? Ich sehe schon.
Nein, heute nicht das Übliche. Ich hätte gerne, könnten Sie mir einen Fukuhila schneiden?
Fukuhila?
Ja.
Sind Sie sicher?
Ja, ein Fukuhila. Wissen Sie, ich möchte der Erste sein, bevor nach der neuen Folge Zart wie Kruppstahl alle einen haben.
Zart wie was?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 57.
Hi, grüß dich.
Das war ein sehr männliches Klatschen, mein Lieber. Ein sehr männliches Klatschen.
Ich glaube, ich nehme heute auch gleich auf. Ich glaube, ich bin heute gut drauf. Nicht, dass wir irgendwas verpassen.
Gut, so machen wir das. Nichts verpassen.
Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Auf jeden Fall. Ja. Na, wie sieht's aus? Wie war dein Sommer? Ich glaube, wir sollten heute so tun, als ob wir aus der Sommerpause kommen.
Naja, also ich sag mal, es war schon so eine Art Sommerpause, nur etwas unangekündigt und auch für uns überraschend. Das ist mehr oder weniger, naja, wir waren zwischenzeitlich einmal da und dann waren wir wieder nicht da und jetzt haben wir uns 2 Wochen, 3 Wochen nicht mehr gesehen, Mike. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlicherweise.
Ich glaube 2 Wochen, oder?
Es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.
Hat sich angefühlt wie 8 Wochen Sommerferien auf jeden Fall. Nee, ich habe die Woche nur so ein paar Podcasts gehört und da haben alle so gefühlt die Sommerpause beendet und alle so erzählt, was sie den Sommer über gemacht haben. Und wir haben, sind gar nicht auf die Idee gekommen, wir haben hier stumpf dumm unseren Podcast weitergemacht und wundern uns, dass die Leute am Strand den Podcast nicht hören.
Also dazu muss ich dir mal eine Anekdote erzählen. Das wollte ich eigentlich später einfließen lassen, aber das passt jetzt einfach super. Ich war jetzt am Wochenende beim In Extremo-Konzert in Halle und da sind einige, also Mehrzahl, und nicht nur zwei, sondern wirklich einige zu mir gekommen und haben sich für unseren gemeinsamen Podcast bedankt. Für die emotionale Unterstützung auf Arbeit, quasi Pflegeberufe. Also es waren fast alles tatsächlich Pfleger und Pflegerinnen in unterschiedlichen pflegenden Berufen. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass es eine große Unterstützung emotional ist, aber eben auch im Hinblick auf Langeweile vertreiben und
ich wollte gerade sagen, einfach so als Unterhaltung, als um da durchzukommen durch die Schicht sozusagen.
Ja, genau. Also sich auch irgendwie so ein bisschen zu Hause zu fühlen, da spielt natürlich der Dialekt, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Das muss man an der Stelle sagen. Also wir könnten eigentlich über alles reden, solange wir so
das
reden.
Bei dem Podcast, die ich gehört habe, also habe ich mir schon überlegt, also der Böhmermann spricht schon ein bisschen hochdeutscher als wir, ne? Kein Wunder, dass da mehr Leute zuhören. Am Inhalt kann es nicht liegen. aber das finde ich ja cool. Also ich bin natürlich nicht auf dem In Extremo-Konzert gewesen. Was heißt natürlich? Leider bin ich nicht da gewesen. Ich bin noch gar nicht so viel auf dem Podcast angequatscht worden irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch eher so ein Medium, was man eher mit dir verbindet. Ne? Ich glaube, ich bin da eher so bei den Leuten,
aber das Anhängsel. Aber sie haben dich auch genau auf derselben Ebene mit genannt. Also das war jetzt nicht
Das glaube ich. Aber ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mich anlabert, dann würde er jetzt vielleicht nicht wegen Podcast kommen, bei dir kommen, sondern erzählen was von, keine Ahnung, von Twitch, von einem YouTube-Video und vom Podcast. Wenn mich jemand anlabert, der erzählt dann vielleicht von Gitarren oder irgendwas und denkt dann nicht an den Podcast oder so. Das meine ich nur. Es entspricht ja eher deinem, wie soll man sagen, deiner Stellenbeschreibung.
Der Typ deiner, mit Medien versus der Typ,
Typ
mit
Medien,
mit Gitarren.
Genau, ja. So kann man sagen. Ja, irgendwas mit Medien machst du ja. Also das ist ja cool. Und waren die wieder auf dieser Insel da in Extremo?
Genau, auf der Peisnitz. Genau.
Also spielen die einmal im Monat, oder? Habe ich langsam das Gefühl.
Nee, aber die spielen tatsächlich einmal im Jahr 2 Shows. Also jetzt während Corona 2 Shows hintereinander, die auch immer ausverkauft sind. Also
ja, gut,
sind bei uns sind die auf jeden Fall sehr gefragt, das kann man sagen. Ja, und ja, es war wieder sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Ja, ist ja auch immer unterhaltsam. Also selbst jemand wie ich davon in Extremen und irgendwelchen Playlists, also keine Ahnung, da habe ich vielleicht 3-4 Songs, die so am ehesten noch als normal metallisch durchgehen oder so, ne? Die höre ich mir an, so wie jetzt jemand, der eine extreme Platte von vorne bis hinten anhört, aber live würde ich mir die immer jederzeit antun, weil es halt echt unterhaltsam ist. Ne? Also gibt ja so Bands, die man sich live immer gerne anschaut und wo man die Platten zu Hause vielleicht gar nicht so hören würde. Ne? Dropkick Murphys ist auch so eine Band bei mir zum Beispiel. Ja.
Ich habe tatsächlich immer Bombe. Ich habe tatsächlich auch auf dem Konzert eine ehemalige Klassenkameradin von mir getroffen, die ich jetzt seit 2013 nicht mehr gesehen hatte. Das war auch tatsächlich sehr interessant. Da kam dann so dieses, na Alex, kennst du mich noch? Da hatte ich dann eine kurze Schrecksekunde, wo ich... Aber es ist mir dann
glücklich eingefallen. Sind alle besoffenen Partys der letzten Monate im Kopf schnell durchgegangen, oder was?
Es ist mir glücklicherweise dann aber tatsächlich aufgefallen. Ich meine, es sind schon ein paar Jahre, verändert sich das Gesicht ja dann doch nochmal, aber so Grundzüge erkennst du dann schon, wenn du Menschen dann doch relativ häufig gesehen hast.
Grundzüge? Ich hab neulich drüber nachgedacht, wie das eigentlich ist, weil ich dich auch gerade so sehe, bei Männern mit richtigen Bärten, ne? Also so richtige Männer mit Bärten.
Also wenn du anders eine Frau, als bei mir, anders als bei mir Männer mit richtigen Bärten meinst. Also richtige
Bärten. Du hast ja auch einen richtigen Bart. Ich habe zum Beispiel keinen richtigen Bart. Ne? Ich habe ja eher so Hormone wie so ein Schulmädchen. Aber wenn eine Frau, also selbst wenn die den Typen heiratet und 10 Jahre mit dem zusammen ist und der so einen Bart hat, die hat doch trotzdem nie gesehen, wie der wirklich aussieht. Wenn der sich jetzt von einem Tag auf den anderen den Bart komplett abrasiert, die muss doch das, also vielleicht könnte unsere Hörerin mal schildern, wie das ist oder wie man sich da fühlt. Vielleicht hat das jemand sowas, aber ich stelle mir das vor, man hat doch das Gefühl, man ist damit komplett jemand anderem zusammen. Also vom Aussehen her.
Ich finde gerade faszinierend, dass das natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass du ja diesen Effekt auch niemals an dir beobachten konntest, dass du deinen Vollbart abgenommen hast, weil du ja keinen hast.
Oh Gott, nee.
Also das ist ja auch für dich als Person ist das ja erschreckend, wenn du siehst, wie du aussiehst ohne Bart. Das ist ja wirklich ein. Das ist ja also da braucht man jetzt ja gar nicht mal mit der Partnerin oder einem Partner oder so, sondern schon man selbst. Wenn man sich im Spiegel anschaut, ist das sehr, sehr ungewohnt. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt seit 2015, glaube ich, nicht wieder vollständig vom Bart getrennt. Habe immer mal jetzt überlegt, ob ich aus Jux und Dollerei mal nachschaue, ob ich mittlerweile erwachsen aussehe oder ob es immer noch 15-jährig ist. Als ich das letzte Mal keinen Bart trug, fand ich das grauenhaft. Also ich fand es richtig, richtig furchtbar.
Wie lange ist das her?
Na, 2015. Ach so, das war 2015. Okay. Da hatte mich der Robse damals rasiert.
Der Robse?
Der Robse.
Boxer-Robse.
Boxer-Robse. das für ein Video damals, weißt du?
Okay.
Das war so ein Gag. Und es war grauenhaft. Es sah einfach grauenhaft aus. Und mein Gesicht kam mir richtig entstellt vor, weil man dann quasi also die Verteilung, die flächige Verteilung von Gesichtspartien wahrnimmt, die man vorher so ein bisschen retuschieren konnte. Zum Beispiel
Kinnpartie ist ja komplett anders, oder?
Ich finde zum Beispiel den Bereich über meiner Oberlippe viel zu breit. Das ist viel zu viel irgendwie. Und mein Kinn, ich habe tatsächlich... Ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich so ein leicht, so ein Kinngrübchen.
Kirk Douglas-Kinn oder
was? Ja, tatsächlich, aber ich finde das eigentlich richtig furchtbar. Das habe ich von meinem Opa geerbt. Der sah früher aus wie so ein typischer amerikanischer GI irgendwie, obwohl er eigentlich Berliner war.
Du musst mal mit deiner Oma reden. Oder deine Uroma so rum. Da weiß, was da war.
Aber ich finde das tatsächlich furchtbar und das ist mir erst letztens aufgefallen, als ich mal wieder so ein bisschen nachgeforscht habe, wo mein Kinn überhaupt anfängt. Mm. Und was auch total krass ist, vielleicht, das kannst du ja auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen, du spürst dein Gesicht plötzlich nicht mehr.
Wenn du einen Bart hast?
Nee, wenn du keinen Bart mehr hast.
Hä, wie spürst
dein Gesicht, du das nicht mehr? Dann ist dein Bart noch nicht lang genug. Wenn dein Bart lang ist, sind das ja kleine Antennen quasi.
Ach so.
du fühlst ja den Wind viel mehr und die Berührung und alles, was irgendwie da an so ein Haar stößt. Das fühlst du ja alles viel intensiver, als die Haut per se das sozusagen aufnimmt. Mhm. Und das heißt, du bist dann einfach taub im Gesicht. Du fässt dein Gesicht an und denkst dir, was ist jetzt passiert? Ich habe einen Sinn verloren. Weil es sind ja irgendwo auch Tasthaare. Wieso ist das Thema gerade so emotional? Ich weiß nicht, ich bin gerade total drin.
Also ich bin heute nur in Erfurt an einem Barbershop vorbeigelaufen. Da waren natürlich Bilder von so richtigen Männern mit Bärten. Ne? Da kam mir irgendwie der Gedanke, weil das muss ja wirklich sein, als ob man da... Also finde ich irgendwie krass. Weil es gibt ja auch wirklich Bärte, Leute, die rennen mit Bärten rum. Das ist, als ob man eine Maske auf hat, ne? Das ist ja ein Teil. Also, ist das emotional für dich, ja? Also für mich war immer Rasieren irgendwie ja, so ein notwendiges Übel, aber ich habe da auch nie irgendwie ein Bart, keine Ahnung, für so eine Offiziersrotzbremse würde es bei mir reichen irgendwie, aber.
Also das würde ich aber gerne mal sehen, tatsächlich.
Oh nee.
Also ich könnte mir fast vorstellen, dass dir das steht.
Nee, also was auf jeden Fall passieren wird irgendwann, ist, dass ich mal wieder Fukuhila ordentlich, vorschriftsmäßig, wie ich das in der Pubertät hatte. Also bevor ich mir, da hätte ich mal Bock, mal wieder eine Weile damit rumzulaufen. Das wär cool, so ein richtig schönen Nackenspoiler.
Ich will dir nicht zu nahe treten, Mike, aber das entwickelt sich ja sowieso langsam in die Richtung.
Bei mir? Nö, das war bei mir zum Glück schon immer so. Also ich kann dir Fotos zeigen von, ach, keine Ahnung, 19, als ich 19, 20 war oder so. Ich hatte schon immer einen relativ hohen Haaransatz. Ja,
das ist die Denkerstirn,
Wahrscheinlich, ja. Gibt so Leute, die haben ein bisschen Geheimratsecken. Das ist bei mir, also ich bin ja nicht wie der Billy Talent-Gitarrist, bei dem fängt ja der Scheitel quasi so 2 Millimeter über den Augenbrauen an. so einen Haaransatz hatte ich noch nie. Also von daher, da bin ich auch relativ beruhigt. Ey, ich bin verheiratet, habe Kinder, für wen denn noch? Ist doch alles in trockenen Tüchern.
Ist es, also verliert man dann, also ich weiß jetzt nicht, ob du jemals dahingehend in Anführungszeichen eitel warst, dass dir das wichtig war, sage ich mal. Aber verliert man damit nochmal so eine gewisse, ja, Achtsamkeit ist das falsche Wort, aber so ein Drang oder eine Notwendigkeit, einfach so
ein Level zu halten? Man muss aufpassen, dass es nicht passiert. Ja, also ich habe auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder so auch etliche Pärchen, die da zusammen auf der Couch halt irgendwie fett und faltig werden. Ne? Also faltig, obwohl sie fett werden. Also das muss nicht sein. Also ich war nie besonders eitel irgendwie. Aber mir hat es immer gereicht, okay auszusehen. Aber man muss ja nicht scheiße aussehen irgendwie. Ne? Also zum Beauty-Prinzen oder Bau hat es bei mir sowieso nie gereicht. Also das habe ich mir nie eingebildet. Aber dass ich jetzt irgendwie ultra eitel war, das ist nicht so, aber man muss sich da auch nicht gehen lassen. Also das ist selbst, wenn man verheiratet ist, nicht gut. Also das, da habe ich noch eine innere Abwehrhaltung dagegen. Soweit bin ich noch nicht abgeschleift.
Also die Aufforderung an die Zuhörenden in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge ist, seht nicht scheiße aus.
Okay. Nicht scheiße aussehen ist schon mehr, als viele Leute heute leisten.
Also ich saß gerade in einem veganen Restaurant neben dem Paulusviertel und durfte dann wieder einen neuen Trend beobachten. Also ich glaube, es muss ein neuer Trend sein, dass man sich einfach die Haare nicht wäscht oder sich generell äußerlich einfach völlig gehen lässt. Junge Menschen. Junge Studierende. Und also für mich gibt es wirklich eine Grenze, was so eine Art Anti-Establishment-Einstellung angeht. Und das ist der Moment, wenn man sich nicht die Haare wäscht. Das ist so eine zivilisatorische Mindestanforderung, die ich auch ein Anarchist einhalten sollte. Wenn er denn möchte, dass man mit ihm kommuniziert. Also für mich ist das echt so ein Punkt zu sagen, nee, ich möchte mit dir einfach auch gar nicht reden. Bitte geh weg. Ich finde das einfach, also mich widert das an. Also mich widert das auch von Weitem an. Das ist wirklich, also die können machen, was sie wollen, aber ungewaschene Haare geht überhaupt nicht klar. Auch nicht als politisches Statement. Schon gar nicht. Da kommt, weißt du, so progressiv ich sein mag, da kommt dann auch wirklich der Konservative in mir raus. Also ungewaschen, nee.
Shampoo-konservativ.
Shampoo-konservativ, genau.
Shampoo-konservativ, ja, verstehe ich. Also quasi ein Alpecin-Reaktionär.
Nein. Ja. Ja, wobei Alpecin ist ja eher für Alte, ne? Das ist ja mit der Koffein.
Irgendjemand hat mal gesagt, du kannst deinen Elefant festhalten, wenn er wegrennen will, aber kein Haar, wenn es fällt.
Epochal, diese Aussage.
So ist das mit Haarausfall, ja. Das ist schon, glaube ich. Es ist auf jeden Fall, aber Haare nicht waschen, nee, also da habe ich auch so, ich meine, man kann sie mal durchfetten lassen, eine Woche, ist ja auch mal gesund, aber da darf man dann die Grenze zum, ja, wie soll man sagen, dass dann das Kopfkissen nächsten Tag aussieht wie ein Stück Butterbrotpapier.
Dass du durchgucken kannst.
An einem heißen Sommertag. Das muss dann natürlich nicht sein. Nee.
Ich verstehe den Hintergrund, also ich glaube ihn zu verstehen, dass es halt auch so eine Rebellion gegen Schönheitsstandards ist oder sowas, ne? Oder gegen den Druck von außen, wie man sich und seinen Körper sozusagen darstellen soll. Ist auch okay, aber dann muss man halt entsprechend dann auch mit der Gegenreaktion rechnen. Und meine Gegenreaktion ist dann halt missbilligendes, böses Starren auf den Haaransatz.
Ja, aber ich glaube, da werden so verschiedene falsche Begriffspaare gebildet, ne? Weil irgendwie ist der Gegensatz, also wenn ich was gegen den Schönheitsstandard habe, weiß ich nicht, ob das richtige Mittel dagegen zu protestieren ist, scheiße auszusehen.
Meinst du nicht?
Das ist so ähnlich wie das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Ne? Irgendwie so. Also es gibt manchmal so Begriffspaare, die sind so false friend-mäßig immer falsch zugeordnet. Ne? Also wie das Gegenteil von süß, ist das sauer oder bitter? Ne? Also das ordnen manche Leute auch immer falsch zu. Also deswegen.
Was ist denn das Gegenteil von sauer?
Ich frage mich immer, ist das Gegenteil von süß, ist doch eigentlich bitter und nicht sauer, wenn man drüber nachdenkt, oder?
Ist bitter.
Komisch, boah. Ne?
Boah, ich überlege gerade, inwieweit man jetzt mild ins Spiel bringen kann.
Mild? Nee, mild ist, glaube ich, das kommt drauf an, mild ist würzig. Beim Geschmack ist, glaube ich, von mild oder scharf. Also schwierig sowas. Aber
weil das Gegenteil von Schärfe ist ja nur die Absenz von Schärfe.
Ja, das ist ja eigentlich, was Milde umschreibt, oder?
Aber mild wird ja nur davon ausgedrückt, dass es nicht scharf ist.
Ja, mild kann ja auch das Gegenteil sein. Jähzornig, bei einem Richter zum Beispiel. Na gut, egal, aber was ich sagen wollte, es kann auch ein
äußerst relevante Themen heute, ich finde es großartig.
Das ist wirklich wieder so richtig irgendeine komplette Kifferparty früh halb drei in der Küche philosophierend, so das Niveau gerade. Ne?
Weißt du, deswegen spreche ich so gerne mit dir, das kriege ich halt auch nüchtern mit dir hin. Das
ist ja. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt immer Leute, also manchmal werden so Gegensätzlichkeiten falsch zugeordnet und dann passieren dann eben so Sachen wie, dass man gegen Schönheitsstandards mit scheiße Aussehen protestieren will.
Aber ja, wenn man eigentlich richtig gut aussieht, aber eben alles dagegen tut mit dem, was man an Möglichkeiten hat, um das zu kaschieren, diese natürliche Schönheit, dann ist es ja nicht direktes scheiße Aussehen, sondern dann ist es ja so eine Art, weiß ich nicht, mit dem, was man seinem Äußeren dann antut, dagegen protestiert. Weil man ja ein leichtes hätte, das alles noch mehr herzurichten.
Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also ich glaube, gegen Schönheitsstandards muss man da irgendwie auf andere Weise protestieren, als einfach durch scheiße Aussehen oder sich da irgendwie abgrenzen. Weil ich glaube, das ist auch ein Weg, den viele Leute wählen, einfach. Weil ich kenne das natürlich auch, ne? Also in Sachen, in so ein hippieske Attitüde, da kommst du natürlich auch nicht ungeschoren davon, wenn du mal durch Weimar läufst. Da kommst du natürlich.
Da kommst du ganz schön.
Sehr damit in Berührung. Und da sind auch viele Leute, wo ich denke, okay, der Weg für die zum Scheiße aussehen ist auf jeden Fall nicht so weit wie der Weg zum Gut aussehen.
Es ist halt die einfachere Lösung, etwas nicht zu tun.
Genau. Wenn man sich jetzt irgendwie stylt und entscheidet, ach, bin ich ein hübsches Schickchen oder ein scheiß aussehender Proteststudent, dann ist der Weg dahin für viele leichter. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel meine Kommilitonin, ist auch immer noch eine gute Freundin auf der Uni, wirklich eine, jetzt platt gesprochen vom Aussehen, eine Ultragranate, die Frau. Ne? Also die sah wirklich also modelmäßig aus, eine richtig, richtig gut aussehende Frau. Die hatte oft Probleme, dass halt einfach dadurch, dass sie so gut aussah, ihre fachliche Kompetenz immer völlig in den Hintergrund getreten ist. Und die hat da auch echt einen Komplex gehabt, aber die hat selbst, weiß nicht, selbst wenn die mit einem Kartoffelsack und fettigen Haaren rumgerannt wäre oder so, die hätte immer noch Hammer ausgesehen. Das ist da irgendwie, also die hat da, ich will nicht sagen drunter gelitten, das wäre zu viel gesagt oder so, aber die hat da ja, wirklich ganz schon, oft Bedenken gehabt immer.
Doch schon, wenn du ja, sozusagen in einem Bereich aktiv bist, wo deine fachliche Kompetenz die Rolle spielt und nicht, also Charisma ja schon eine Rolle spielt, aber nicht Charisma im Sinne von ich sehe gut aus, sondern im Sinne von ich erreiche die Menschen auf so einer charismatischen Ebene, dann ist das natürlich problematisch, wenn man dir aus irgendwelchen Gründen dann sozusagen
Es ist aber auch oft gerade auf diesen juristischen Pavian-Hügeln, die es da gibt, ne, in Anwaltskanzleien oder auch bei Gerichten oder Behörden oder irgendwie so, die ist da oft auch nicht ernst genommen worden, so richtig. Ne? Die Männer haben die protegiert und da ging es da gut und die hatte nichts zu leiden irgendwie, aber immer nur, weil sie total gut aussah. Ne? Und nicht, weil sie da irgendwie, also hat sie das Gefühl gehabt, ne? Hat man so immer mal unterhalten irgendwie. Also das kann ich mir auch vorstellen. Ne?
Wäre sie protegiert worden, wenn sie nicht so gut ausgesehen hätte?
Glaube ich schon, weil das eine herausragende Juristin ist.
Ne? Also deswegen besteht also ja, am Ende ist halt die Frage, Huhn oder Ei? Also ne? Also vielleicht ist ja ihre Interpretation, dass es deswegen ist, dass sie protegiert wird. Vielleicht wurde sie deswegen einfacher oder schneller protegiert, weil sie eben gut aussieht. Oder vielleicht wurde sie trotz dessen protegiert. Also die Frage ist ja natürlich... Ne?
Also ich hab's ein paar Mal erlebt. Also es waren ein paar so Situationen, da hat die auch bei... Was weiß ich, wenn irgendwelche Fragen gestellt wurden oder irgendwelche Probleme erörtert oder irgendwie irgendwas, da hat die da schon die Props und das anerkennende Nicken bekommen, bevor sie eigentlich das Problem geklärt hatte juristisch. Angefangen mit Reden und dann war sich quasi schon für ihre Variante entschieden, weil man ihren Gefallen tun wollte.
Ist natürlich doof, aber für den Erfolg jetzt nicht abträglich, oder?
Nein, um Gottes Willen. Also sie arbeitet jetzt auch in einer Top-Kanzlei und also hat da nichts zu leiden ökonomisch, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber fand ich nur interessant, wie jemand wie ich, was weiß ich, wenn ich in irgendeinen Raum reinkam oder so, ich musste immer fachlich überzeugen. Ne? Also das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mit Charisma machen können und aussehen.
Naja, mit Charisma schon. Also charismatisch bist du ja. Also das kann man ja nicht in Abrede stellen.
Hast du mich vielleicht noch nicht als Jurist erlebt? Ich weiß es nicht.
Ich habe das Gefühl, ich erlebe dich immer mal wieder als Jurist.
Echt?
Wenn ich hier eine Aussage treffe, wo plötzlich das juristische Lämpchen in dir angeht und dann sagst, naja, aber aus juristischer Sicht...
Na gut, in den Situationen wirklich, aber auch nicht besonders charismatisch. Oder ist dann eher nervig. Ist egal, Schwamm drüber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ich finde, ich habe irgendwie Leute, die mit Absicht scheiße aussehen wollen, das ist irgendwie mal ganz witzig, aber wenn man das, dann muss man eigentlich das Potenzial haben, gut auszusehen, sonst zählt's
nicht.
Du
hast aber gerade noch davon gesprochen, dass du Fokuhila tragen möchtest, ne? Ja. Also also nochmal den Rückgriff auf vor 5 Minuten.
Da existieren dann aber wahrscheinlich verschiedene Auffassungen darüber, ob ein Fokuhila scheiße aussieht oder nicht bei dir und mir. Habe ich jetzt so den Eindruck.
Ich meine, in deiner Generation hat man das ja auch unironisch getragen. Also ja, scheinbar schon.
Da war das heutzutage eine völlig normale Frisur.
Heutzutage trägt man das wenigstens ironisch.
Trägt man das ironisch? Echt? Also das, ja, kenne ich auch, aber das zählt für mich nicht. Also ich finde, es gibt jetzt auch bei, ach Gott, wie heißt denn die Seite? Irgendwas mit mallet-irgendwas.com auf dem USA, da ist gerade wieder ein Voting. Also die größte Mallet Fukuhila Seite, die es da gibt. Da ist gerade wieder eine Abstimmung, da sind wirklich mega Leute dabei.
Und warte da mal, kurze Frage. Du bist so in dem Thema drin, dass du der größten Fukuhila-Community im Internet folgst?
Absolut. Volles Rohr. Volles Rohr, weil ich habe sogar Kumpels, da waren damals Kumpels, die haben immer einen Fukulenta gemacht jedes Jahr. Die haben immer, wenn sie irgendwo einen schönen Fukuhila gesehen haben, Fotos gemacht und dann haben sie sich die 12 besten immer ausgesucht und fürs kommende Jahr einen Kalender davon gemacht, so für einen Freundeskreis.
Oh Gott.
Also nicht kommerzialisiert.
Das sind Abgründe.
Auf jeden Fall. Und bei dieser Abstimmung, da siehst du auch
Fukulenta, Alter.
Da siehst du auch ganz deutlich. Okay, was ist jetzt hier ein Typ aus, keine Ahnung, Downtown Boston, New York oder so,
wo das die einfach regionalen nur, Unterschiede des
Fukuhilas. Wo das irgendwie so ein Hipster, ich sehe mal lustig scheiße aus für die Party Ding ist, ne? Und oder ob das wirklich ein Typ aus Idaho ist, der da gerade ein Foto vor seinem Truck macht und der das Ding mit Stolz trägt, weißt du? Weil er gut aussieht damit. Und das erkennt man auf diesen Abstimmungsbildern. Und ich habe das Gefühl, dass da die Leute, die da so einen authentischen Fukuhila haben, ganz weit vorn sind im Voting, obwohl es nicht der längste, nicht der höchste und nicht der weit ausladendste ist, aber es ist dann der ehrlichste, weißt du?
Ach, das ist dann quasi so ein bisschen wie beim Auerhahn. So, also die Einteilung eines Fukuhilas erfolgt dann sozusagen im Vergleich mit so einem Auerhahn-Gefieder beispielsweise, also weit ausladend und hoch und groß.
Nee, okay. Also du hast da kein A4-Blatt mit Kriterien, so wie bei der Rassekarnickel-Ausstellung oder so, keine Ahnung. Als Juror, du kannst da wirklich ganz frei von der Leber irgendwie voten. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich mich da mit eine Freundin aus England von mir zum Beispiel, mit der schreibe ich öfter mal über Fukuhilas, also wenn wir irgendwo einen sehen, machen wir ein Foto, schicken uns das hin und her. Mit der habe ich darüber diskutiert und die hat auch da echt Wert auf Authentizität gelegt. Und
ich
nicht
bin
so
innerlich, glaube ich, so ein kleines bisschen verstorben während dieses Dialogs.
Das auf den Knalleffekt. Da habe ich, also weiß nicht, ob das jetzt war, das ist jetzt hier mein Coming-out als Fukuhila-Fan.
Schon, also ich finde, das ist schon, es gibt in dieser Gesellschaft ja Dinge, die enttabuisiert wurden. Ich finde, das ist ein Thema, das muss tabuisiert werden. Tabuisiert bleiben. Ich spreche mich klar und deutlich gegen den Fukuhila aus. Oh, und ich möchte dich als Fan fragen, warum du der Meinung bist, dass dieser Haartrend also schon alleine aus funktionalen Gründen Sinn macht. Weil man hat doch immer... Das Schlimmste an langen Haaren ist doch, dass man immer einen warmen Nacken hat.
Ist das so?
Das ist doch richtig eklig, wenn man dann da schwitzt und Und der Fukuhila bietet ja nur das. Das ist ja alles, was der Fukuhila bietet, einen verschwitzten Nacken.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich verbinde nur irgendwie, wie gesagt, wir reden hier von Fukuhilas, bei denen sich der Träger keine Gedanken darüber macht, dass das irgendwie eine strange oder cringe Frisur ist oder irgendwie was, sondern der das wirklich im tiefsten Sinne seines Herzens als seine Frisur erkannt und unbewusst gewählt hat.
Ne? Gibt es da soziokulturelle Erkenntnisse, warum ein Mensch, der ohne Beeinflussung von außen diese Frisur als seine eigene anerkennt und für sich übernimmt? Ich meine, es muss doch irgendwie ein Pfad geben, ein Pfad des Scheiterns, auf dem ein Mensch wandeln muss, um sozusagen an diesem Endpunkt anzukommen.
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, keine Ahnung, wenn du jetzt im ländlichen Gefüge bist, was weiß ich, den ist wahrscheinlich ein richtiger Pferdeschwanz zu weiblich. Dann, keine Ahnung, als Dreher an einer CNC-Fräse oder irgendwie sowas willst du auch keine Haare im Gesicht hängen haben oder irgendwie, aber willst du trotzdem so deine subkulturelle Zugehörigkeit oder dass du Ted Nugent oder Pantera geil findest beim Kartoffelernten damit zeigen. Und da ist das, glaube ich, irgendwie so eine gangbare Zwischenlösung. Ich weiß nicht, also...
Weißt du was, das muss ich jetzt googeln.
Google mal.
Wieso trägt man Fukuhila?
Vielleicht gibt es da auch wirklich so eine Erklärung, ne?
Also es würde mich wirklich mal...
Aber ich weiß, früher irgendwie so irgendwelche Indianerstämme, so Irokesen oder so, das ist ja auch nicht weit vom Fukuhila entfernt, teilweise.
Das wäre dann aber kulturelle Aneignung, ne? Wenn sich jetzt herausstellen würde, dass der Fukuhila eine Frisur
aus
der...
aus Maya-Reich kommt oder so. hohe Priester in Inka-Tempeln war der Fukuhila vorbehalten. Nee, ich weiß es nicht.
So, Moment. In jüngeren Jahrzehnten ist die Fukuhila übrigens, die Fukuhila.
Aha.
Also als Fukuhila-Fan noch nicht mal das Genus zu kennen, ist natürlich nicht gut. Ist die Fukuhila in Deutschland eher verpönt, aber vor allem in Spanien wurde der Nackenspoiler nie so richtig zum Unding. Das hat vermutlich historische Gründe. In Spanien kennt man die Fukuhila auch als Borroca-Haarschnitt. Mhm. Nachdem Kale Borroca dem organisierten Straßenkampf der baskischen Unabhängigkeitsbewegung.
Okay. Aha.
Viele Vertreter der Bewegung trugen die Frisur, um ihre rebellische Haltung auszudrücken. Auch die Merqueros, eine nomadische Randgruppe in Spanien, haben diesen Stil im Landesbewusstsein mit Freiheit, Unabhängigkeit und Rebellion verknüpft. Ja. Schau mal an. Mensch, da habe ich jetzt für deinen Frisuren Fauxpas tatsächlich noch eine Begründung gesammelt.
Ja, siehst du, und ich habe noch was über das Geschlecht des Wortes gelernt. Ja, wusste ich auch nicht. Ja, für uns wird es immer irgendwie der Fukuhila sein, wenn wir miteinander reden. Keine Ahnung. Also es gibt da übrigens dann auch noch so verschiedene, eine Hexe zum Beispiel war immer ein Fukuhila mit einem Schnauzbart gepaart bei uns. Da haben wir mal Hexe dazu gesagt. Weiß auch nicht warum.
Aber war das nicht normal, dass man das so kombiniert hat?
Nein, nicht immer. Nee. Also zum Beispiel, also ich in der Pubertät, da war ein Schnauzbart nicht zu denken.
Weil, also ich könnte mir vorstellen, dass das von barocken Perücken herrührt.
Meinst du?
Naja, so vom Schnitt, von der Verteilung. Aber man findet keine seriösen Quellen zur Fukuhila.
Also ich fand immer am... wo ich selbst an den auch schon drüber gelacht habe, das waren immer so, also manchmal ganze Familien so rumgerannt, Mama, Papa und Sohn, mit so einer Zündschnur hinten dran nur, weißt du? Also gar nicht so die kompletten Haare hinten lang,
sondern oh immer Gott, so ja, eine, mit so einer Strähne, ne?
Ja, so die dann Zündschnur, so. Ja, Rattenschwanz so.
Aber warum? Also das habe ich noch viel weniger verstanden.
Keine Ahnung.
Ja, ich, also falls ihr Experten der Fukuhila seid, es fühlt sich sehr falsch an, das so zu sagen, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter zartwiekruppstahl@gmx.de. Also alles, was vor 1980 passiert, ist sehr interessant. Ja, bitte helft Mike dabei, seine Faszination für diesen Haartrend noch etwas mit Fakten zu untermauern.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie hast denn du so in der Zwischenphase beim Haare langwachsen ausgesehen? Das ist ja eine sehr, sehr vulnerable und hässliche Phase, die man dadurch schreiten muss.
Mhm. Es war furchtbar. Es war einfach nur furchtbar.
Ja.
Vor allen Dingen, weil meine Eltern dann auch immer der Meinung waren, dass sie mich zum Spitzenschneiden schicken müssen. Wobei meiner Meinung nach man ja so schnell wie möglich die Länge rausballern muss, bis es über den Schultern liegt, dann kann man drüber nachdenken, wie die Haare dann unten, ob die dann kaputt sind oder nicht. Ja. Weil, also es muss halt so schnell wie möglich vorbei sein. Ich sah halt aus wie ein geplatztes Kopfkissen. Also ohne Witz, ich habe halt wirklich also sehr dichtes, dickes Haar.
Wie Bär um die Eier, sage ich immer.
Okay, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich sah halt wirklich, also es war halt wirklich einfach viel. Viel Haar und auch noch wellig, also hatte dann auch einen sehr femininen Touch dann zudem auch noch. Ja, also es sah nicht gut aus. Und ich war damals noch ein bisschen schmaler, das heißt, es wirkte alles noch viel mehr Haar. Ich bin sehr froh, dass es...
Also es ist echt eine harte Schwelle, über die man da drüber muss. Ne? Kann man zum Beispiel super mit einem Fukuhila überbrücken.
Ist das so?
Ja, erst mal hinten ein bisschen lang wachsen lassen.
Ja, dann stimmt, dann lässt man sozusagen so Schritt für Schritt in den Zopf reinwachsen, das Pony, ne?
Ja, so war das dann bei mir. Ja.
Das finde ich dann tatsächlich, das hat dann wieder was, wenn man sozusagen hinten einen Zopf hat und dann so ein bisschen Pony vorne. Das ist dann schon wieder niedlich, das hat was. Damit wäre ich da, damit wäre ich d'accord, aber es muss schon ein Zopf hinten sein.
Ja, es ist eine Krux.
Ne, ich fühle den Schweiß im Nacken, wenn ich das sehe. Ich fühle ihn. Ich finde es faszinierend, dass wir heute nur über Haare und Bärte sprechen. Das ist, wie kommt das? Mike, wie kommt das? Haben wir denn keine anderen Themen? Was ist denn uns im Sommer, während unserer nicht existenten Sommerpause, denn passiert, dass wir so fixiert sind auf Haare?
Suchen das Haar in der Suppe, gell?
Ja, das kann auch sein. Aber wobei, es liegt ja eigentlich ein kompletter Scalp in der Suppe. Gerade. Der Scalp in der Suppe. Hast du es Triell geguckt, Mike?
Ey, du, das ist ein Wort. Das habe ich noch nie in meinem Leben davon gehört.
Ich auch.
Mag an mir liegen, aber was ein Triell sein soll, also.
Naja, es wird schon, vielleicht ist das ja wirklich ein Neologismus, dass die gesagt haben, nein, wir haben das Duell und dann sind es halt Tri.
Ne? Ja, es gibt ein Duell, ne? Es ist irgendwie, weiß nicht, es gibt ein Trilog.
Ja,
davon kann man irgendwie reden, aber ein Triell, vielleicht gibt's das, weiß ich nicht, gibt's das bei irgendwelchen Studentenverbindungen, wenn da jemand Satisfaktion verlangt hat oder so, dass sie da im Dreieck geschossen haben oder ich weiß es
das,
nicht.
Das klingt eher nach einem Mexican Standoff.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist, wenn alle sich gegenseitig mit einem Schuss auslöschen könnten, quasi.
Mhm.
So. Mhm. Also stellt dir halt diese typischen Western-Filme vor, und jeder hält halt dem anderen eine Knarre am Kopf.
Mhm.
Also quasi so, drei Leute stehen im Dreieck, so, jeder hat zwei Pistolen und jeder zielt quasi auf den anderen. Das ist dann so ein Mexican Standoff.
Okay.
Also es war sozusagen ein Mexican Standoff.
Und was ist der Sinn davon?
Na, das Problem ist halt eine Pattsituation. Das ist halt, also entweder sterben alle oder keiner.
Verstehe. Es sei denn, einer schießt auf die Schädelbasis, dass der andere nicht mehr zucken kann.
Ich wollte gerade sagen, genau, das wäre sehr richtig. Du hast dir darüber schon Gedanken gemacht, ich sehe das schon, aber als DDR-Indianer hat man
nee,
da...
Nee, ich habe nur einfach, das hat was mit, da bin ich wieder was mit der Juristerei zu tun, mit Grundrechtseingriffen, zum Beispiel der finale Rettungsschuss oder so. Wann das erlaubt ist und wann nicht und so. Und habe ich mich mal mit befasst, wissenschaftlich.
Was? Wann ist es denn erlaubt, jemanden mit einem finalen Rettungsschuss hinzurichten?
Ja, da müssen bestimmte Gefahrenlagen gegeben sein. Wenn eine konkrete Gefahr für Leib und Leben für jemanden vorliegt, kann bei Polizeispezialeinheiten oder so, kann zum Beispiel der Heini, der da bei diesem einen Fußballspiel von Greenpeace da mit seinem Gleitschirm reingeflogen ist, ne?
Das wäre schon eine Situation gewesen, wo sie
Nein, nicht, aber der war schon auch im Visier von Scharfschützen.
Ja.
Ne? Und das war der sich garantiert nicht bewusst. Aber jetzt zum Beispiel Situation Geiselnahme von Gladbeck oder sowas, ne? Da hat es wohl auch Situationen gegeben, in denen Scharfschützen in Position waren zum finalen Rettungsschuss. Also indem sie den hätten ausknipsen können, da wäre er tot gewesen, bevor er einen Schuss gehört hat.
Mhm.
Und da zuckt auch kein Nerv mehr am Finger oder irgendwas.
Mhm.
Aber weiß nicht, saß dann Silke Bischoff zu nah dran irgendwie oder irgendwas oder haben es dann doch nicht gemacht. Aber da gibt es dann Situationen, wo dann, das muss natürlich dann auch für denjenigen, der schießt, da muss ja irgendwie auch rechtlich gesichert sein, dass er da nicht wegen fahrlässiger Tötung oder wenn er einen Schießbefehl hat, was weiß ich, oder wegen Mordes dann sogar vielleicht oder Totschlag eine drankriegt irgendwie. Ne? Und dann gibt's da auch, kann man trefflich drüber streiten.
Also die Definition ist dann sozusagen, dass du damit Leben, also aktiv diesen Schuss durchführen musst, um Leben retten zu können.
Ja, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil eigentlich nicht Leben gegen Leben aufgewogen wird. Ne? Und Deshalb, ja, also das führt jetzt zu weit. Ich glaube, das ist zu trocken. Da müssen wir mal einen Jura-Podcast machen irgendwie.
Wow.
Aber
es
sind interessante Fragen. Nee, im Ernst jetzt. Mhm. Also zum Beispiel, ne, wie beim 11. September oder so, ob du so ein Passagierflugzeug vorher hättest abschießen dürfen oder nicht. Oder ne, da sind ja dann Unbeteiligte sogar, werden dann geopfert. Wenn es dann nur gegen den Täter geht, ist es etwas einfacher. Aber ja, das ist interessant, aber da bin ich jetzt nur wegen diesem Mexican Standard. Auf jeden Fall dieses Wort Triell, da stolper ich jedes Mal drüber, kann ich mich nicht dran gewöhnen. Das ist irgendwie ein total bescheuerter Begriff, finde ich.
Ich bin immer noch fasziniert, dass wir von dem Wort Triell auf die Frage gekommen sind, ob man die Flugzeuge bei 9/11 hätte abschießen sollen. Wir sind heute in Topform, Mike, in Topform.
Topform. Ja, du hast das doch sicherlich geguckt. Ich meine, du hast ja jetzt nur wirklich ausführliches Hintergrundwissen angehäuft zu jedem, der da gelabert hat an dem Abend.
Ja, also ich hab's mir angeschaut und hab überlegt, ob ich da was dazu mache zu dieser Aktion. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich auch wiederum nur unterstrichen hätte, was ich in meinen Beiträgen in den letzten Wochen schon mal gesagt habe. Also ich muss es gerade jetzt nicht auch ewig wiederkäuen bis zur Bundestagswahl. Der Scholz, der hat sich halt da durchgescholzt und dass er gewonnen hat, ist halt einfach irgendwie auch dem Ressentiment kann es mir nicht anders erklären, den Ressentiments gegenüber Baerbock zu verdanken. Der Laschet war unterirdisch. Laschet und Scholz haben nachweislich, ich habe mir da noch ein paar Analysen dazu angeschaut, haben nachweislich gelogen. Auch die Baerbock hat ein paar Ungenauigkeiten rausgehauen. Am dreistesten war halt dahingehend der Laschet. Und die waren halt so ein bisschen in ihrem Zweikampf verhaftet. So grün-schwarz. Und Scholz kam da irgendwie... Der schafft es halt so derartig von Angriffen abzulenken, dass sogar die Fragenden vergessen nachzuhaken.
Ja, der erstickt einen in seiner Sachlichkeit.
Ja, irgendwie, der erstickt dich in seinem Bürokratendeutsch. Und ich beobachte das ja an meinem Video zu ihm. Das Video zu Laschet hat schon über 300.000 Aufrufe und das zu ihm die Hälfte. Selbst das Baerbock-Video hat in 4 Tagen 200.000, wo er nach 3 Wochen erst 150 hat.
Na, er ist so ein komplettes Neutrum, ne? Der hat null Angriffs- und Projektionsfläche irgendwie für sowas. Das ist schon, ich glaube, das ist wirklich das, weiß nicht, die Idealfigur von einem Technokraten. Ne? Also das ist, das meine ich jetzt völlig wertungsfrei, aber nur für die Hörer, ne, das ist jetzt schon wirklich einige Tage vorbei, das Triell, dass er denkt, wir sind hier so unaktuell, aber das hat mich natürlich auch ganz schön, habe ich nicht hingefiebert, aber ich fand es schon auch interessant und vor allem auch, da frage ich mich, wenn man danach den Ziemiak oder den Merz hört, wie die den Laschet da gesehen haben, da fragt man sich wirklich, was die rauchen. Ne? Mhm. Also wo die, das ist ja fast schon Zynismus im Angesicht des Untergangs, oder? Also das sind ja nur noch Durchhalteparolen.
Also ich frage mich, wen er da bei den Eiern hat, dass die den nicht absägen auf den letzten Metern. Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt sagen, tut uns leid, wir nehmen jetzt lieber den Söder, dann hätten die bestimmt aus dem Stand 10 Prozentpunkte mehr.
Wäre ich mir nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich von unentschiedenen Wählern auf jeden Fall. Aber so das richtige CDU-Klientel, ne, das hatten wir auch schon mal erörtert hier im Podcast, diese 25%, die CDU wählen, egal ob da, weiß ich nicht, also...
Aber es sind ja nur noch 20 jetzt in den Umfragen.
Ja,
na also gut. Jetzt ist es ja, also sie kratzen ja wirklich an dieser 20%-Grenze. Nee,
die haben jetzt gerade das Problem, weil das sind ja auch immer so self-fulfilling prophecies irgendwie, ne? Diese Umfragewerte. Und wenn du mit einer Umfrage als Headline noch Aufmerksamkeit erreichen willst, dann muss dabei ein Ergebnis rauskommen, was die Leute irgendwie aufregt oder was die interessant finden. Und das ist im Moment nicht, die Grünen gehen immer weiter runter, sondern das ist im Moment, die CDU geht immer weiter runter. Und so werden dann Umfragen auch angestellt, damit der nächste dann unter 20% kommt und der nächste wird dann 18% haben. Und diesen Abwärtsstrudel ist da jetzt die CDU eben reingeraten. Ne? Aber ich sag mal, 25% Stammwählerschaft, die CDU auch wählen würden, wenn da Bernd das Brot Spitzenkandidat wäre.
Okay, also Bernd das Brot würde ich aber auch wählen, weil mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren.
Du und ich, viele andere vielleicht nicht, aber nee, klar, aber verstehst du, was ich meine, ne? Und die können, als Einzige, was die nicht leiden können, ist irgendwie Uneinigkeit oder sowas. Ne? Und wenn da so ein chaotischer Eindruck entsteht bei der CDU so als Sauhaufen oder irgendwas. Die haben ja jetzt wirklich das Problem, die ist halt echt nah dran jetzt, die Wahl. Ne? Also ich glaube, vor 2-3 Monaten wäre das da so runtergesackt, da wäre das schon wirklich noch eine Variante gewesen. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die irgendwie entweder sich versuchen, ins Ziel zu schleppen oder dass der Laschet dann noch irgendwie, obwohl die Wahl durch ist, zurücktritt. Und Söder dann die verlorenen Stämme eint.
Oder ganz anders, dass es halt nicht reicht eben und Söder halt einfach der nächste Kanzler wird. Und zwar ziemlich sicher. Also
mit wem? So ein Szenario, das hat irgendwie Sascha Lobo hat mir irgendwie so ein Szenario in den Raum gestellt.
Ja, das war auch ein großartiger Artikel, wo es dann darum geht, wer welche Schritte einleitet, um dann eine Koalition möglich zu machen. Und dann führt alles dazu, dass sozusagen die Koalition nur zustande kommt, wenn Laschet zurücktritt und dann stattdessen das Söder übernimmt. Und es war ein interessantes, gruseliges Gedankenspiel. Aber nicht hundertprozentig unrealistisch. Aber was ich meine, wenn jetzt die CDU einfach verliert, also wenn es jetzt eine Ampel werden würde beispielsweise, dann ist ja klar, dass das Söder übernimmt beim nächsten Mal und dann würde die CDU auch gewinnen. Bin ich mir,
ist das so klar?
Also ich bin mir felsenfest sicher.
Felsenfest. Ich bin mir auch sicher, dass der das vorhat, aber ob das nun, du weißt nie, wer da irgendwie mal aufsteigt, noch aus den Niederungen.
Meinst du, dass da jetzt plötzlich jemand innerhalb von 4 Jahren so groß wird, dass er über die Popularität eines Söders hinausgeht? Meinst du nicht? Meinst du nicht, dass Söder sozusagen der nächste Kanzlerkandidat wird?
Das ist eine absolut wahrscheinliche absolut wahrscheinliche Variante, ja. Aber ich bin mir nicht, also da gibt es schon auch noch andere Leute. Ne? Also Ursula von der Leyen hatte auch noch keinen Haken dran, hundertprozentig nicht, an ihren Ambitionen.
Ich glaube, die ist im Volk viel zu unbeliebt, als dass
das. Als ob das ein Kriterium wäre. Das ist ja jetzt mit der Söder,
Söder ist halt beliebt.
Mit der
Laschet-Nominierung
ad absurdum geführt, deine These, dass das was mit der Volksbeliebtheit im Volk zu tun haben könnte.
Na, Laschet war vorher nicht irgendwie im Allgemeinen ja nicht verhasst. Und Söder war halt CSU. Und dementsprechend hat sich halt die CDU über die CSU durchgesetzt.
Ist schon klar, aber das ist doch der gleiche Mechanismus, über den sich jemand, der parteiintern halbwegs Rückhalt hat, wieder jemand gegen die CSU durchsetzen könnte. Ne? Kann ja.
Und deswegen glaube ich eben nicht, dass es passieren kann nach diesem Wahldebakel. Ich glaube, das ist der Königsmacher für Söder und deswegen würde Söder jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, ach naja, wenn ihr jetzt ruft, na dann mache ich es doch noch, weil dann wird sein Ergebnis ja nicht so fulminant, wie es werden könnte, wenn er von Anfang an angetreten wäre.
Ja, ist schon klar, aber wie gesagt, es gibt da Leute, die können dahin aufsteigen, gibt es noch, keine Ahnung, Daniel Günther zum Beispiel, ne, Ministerpräsident Schleswig-Holstein.
Den kennt aber keiner.
Ja, du, der ist schon
kompetent, willst du sagen kompetent? Also das spielt Rolle.
Nicht, das kann ich gar nicht einschätzen, ob der kompetent ist, aber der hat auf jeden Fall das Zeug dazu, Wähler zu begeistern. Ne? Also das muss man schon sagen. Egal, ich sag nur, also es gibt schon noch ein paar Figuren, die da Söder in die Suppe spucken können. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass der Laschet den Söder wegbeißt.
Nee.
Das hat mich wirklich beeindruckt. Und da hat man mal kurz aufblitzen sehen, zu was der Laschet imstande ist, weil er immer so die rheinische, harmlose Frohnatur gibt.
Ja, da muss, wie gesagt, da muss im Hintergrund irgendwas laufen, was man so von außen nicht wahrnimmt und was man ihm halt auch nicht zutraut, weil er ja nicht so wirkt, als ob er wüsste, was er tut.
Nee, der hat einfach, meine, die Situation da vor ein paar Monaten, die war noch eine andere als heute, ne? Also ich glaube, heute hätte der keine Chance. Aber der hat das halt wirklich auf bestimmte Fragen runtergebrochen. Und am Ende war das CDU gegen CSU. Quasi, wie soll man sagen, Leitungsgremien gegen Basis. Ne? Also das waren Grundsatzfragen. Und Leute, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen wollen, die hatten da das letzte Wort. Leitungsgremien, die sich von der Basis nicht das Butter vom Brot nehmen wollen und die CDU, die sich von der CSU nicht das Butter vom Brot, die Butter vom Brot nehmen will. Und den Mechanismus hat er halt ausgenutzt. Also das war vom politischen Machtinstinkt her war das schon ein Meisterstück, sich da so durchzusetzen in so einer doch hoffnungslosen Lage.
Auf jeden Fall. Das kann man sagen.
Das müssen wir. Also das ist schon klar. Aber ansonsten, ja, also ich da mal, was weiß ich, so ein Anencephalon wie Tilman Kuban oder so, da wird dann sicherlich beim überübernächsten Mal oder so sein, gereift sein und da Ambitionen anmelden. Aber also Junge Union ist, das ist wirklich, da kriege ich echt immer Halskratzen, wenn ich das sehe. Das ist ganz schlimm.
Was hast du sonst noch so gemacht in der Sommerpause?
Ja, in unserer nicht vorhandenen Sommerpause. Was hast du denn diesen Sommer? Ich war im Bärenpark Worbis, war ich zum Beispiel.
Da war ich noch nicht.
Da, auch, wie gesagt, ist ja da eher so eine Station, wo so osteuropäische Zirkusbären und sowas da aufgefangen werden. Ne? Und da ist interessant, also damit die sich daran erinnern, dass sie überhaupt Bären sind oder so, bringen die da mit Wölfen zusammen. Und da ist da immer mal ein Wolf, der mal kommt und zwickt die halt auch mal oder klaut denen auch mal ein bisschen Futter oder so. Aber dadurch kehren die Bären halt auch zu ihren Instinkten zurück. Ne? Die sind natürlich in einem Zirkuskäfig in Albanien oder so nie wirklich gelernt hatten oder verlernt haben.
Das ist ja interessant. Also durch direkte Konfrontation fallen sie sozusagen automatisch zurück in alte Muster.
Ich bin jetzt kein Biologe oder Tierpsychologe, aber so ungefähr habe ich das verstanden, ja.
Mike, der Bärenpsychologe. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Das... Also auch generell, inwieweit das reversibel ist, so ein Aufwachsen im Umkreis des Menschen, ja, oder Aufwachsen durch Dressur und Zwang,
ja, also
sozusagen.
Inwieweit, also ich glaube, da ist jetzt keiner, also von denen, sonst wären sie ja nicht dort, also von denen, die dort sind, fähig jetzt in der freien Wildbahn zu überleben, also in Deutschland schon gar nicht, da wirst du ja sowieso gleich erschossen als Bär. War interessant. Interessant, ganz interessante Anlage dort.
In Worbis.
Worbis. Dann gibt es ja noch einen oben in, ist das MacPom oder noch Brandenburg? Das ist auch noch so ein Bärenpark. Der ist auch ganz, ganz gut gemacht. Der ist, glaube ich, sogar von 4 Pfoten wird da betrieben, da oben. Halten wir immer auf dem Weg an der Ostsee mal an.
Ach, das ist so euer Zwischenstopp. Das ist ja schön.
Und ansonsten war der Sommer eigentlich, ja, in Feengrotten waren wir nochmal, in Saalfeld, war auch ganz lustig wieder. Ja, und bei dir so, außer in Extremo?
Also tatsächlich fast nichts, weil ich die ganze Zeit an den Videos gesessen habe, tatsächlich.
Ach so, naja gut, das glaube ich.
Also das war jetzt wirklich das Thema schlechthin und ansonsten nebenbei eigentlich nicht weit weg bewegt, tatsächlich.
Ja, da mach das mal, Junge. Nicht, dass du hier irgendwie einrostest.
Ich fand das ganz faszinierend, was so die Festivalzeit jetzt anging, weil ja doch einen Monat mal ein paar Sachen möglich waren. Zumindest
also ich habe gar keine Blickung, was möglich ist und was nicht. Das ist total komisch.
Und das ist es. Es gab auch nicht so richtig Werbung für die entsprechenden Events. Ich wusste halt auch, also beispielsweise, wenn Micha mich nie angerufen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass die in Halle spielen. Beispielsweise so. Und ich hatte jetzt nun auf das Festival so gesetzt, wo ihr jetzt auch hättet hinfahren sollen, auf das Dynamo. Hatte ich mich so fixiert. Stattfinden konnte ja dann das Alcatraz. Was ich dann ja nicht mitnehmen konnte, weil ich da gar nicht darauf vorbereitet war und dann ja irgendwie mitten in der Arbeit an irgendeinem Video war. Schlussendlich war das Wetter ja auch immer mal so beschissen, dass man dann doch entschieden hat, zu einer Show nicht zu fahren, die man ansonsten noch mal sich nebenbei noch gegönnt hätte. Und schlussendlich stehe ich jetzt am Ende der Saison da und sage, ich habe nicht ein Festival dieses Jahr wahrgenommen. Ich habe, obwohl dann doch mal ein oder das andere möglich gewesen wäre, kein einziges gesehen. Ich meine, ich mache jetzt nur mein Herbstreigen am Wochenende. Das ist so das Einzige, das dem so ein bisschen näher kommt. Aber das ist ja auch nur ein Markt eigentlich.
Ja, da war so, wie sieht es aus in Kranichfeld? Alles ist da bodenbereitet sozusagen.
Ich habe 150 Kilo Heu gekauft. Und 7 Kubikmeter Holz.
In welcher Zuhandlung macht man, kriegt man so viel Heu?
bei einem Bauer in Rittersdorf.
Ach, in Rittersdorf.
In Rittersdorf, 150 Kilo Heu.
Schönes Dörfchen, kenne ich
aber, auch. Aber schön über eBay Kleinanzeigen tatsächlich, ne?
Ja, gut.
Ne, vorbildlich. Ich bin jetzt sozusagen Naturalienhändler geworden.
Aha, na ja, gut. Und das Holz hast du selber eingeschlagen, oder?
Nee, das haben wir auch im Ort uns da angekauft. Und das wird dann schön verheizt.
Na, da gucke ich auf jeden Fall mal vorbei. Ja,
am Freitagabend kommt dann der Erik Fisch und klimpert ein bisschen am Lagerfeuer.
Oh.
Und so Kram.
Da komme ich auf jeden Fall nicht.
Also ich kann dazu nichts sagen, ich komme mit Erik ganz gut klar.
Ich nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, hat bei mir immer schon so im Abstand von 10 Metern den Eindruck erweckt, als ob ich nichts mit ihm zu tun haben möchte. Deswegen alles gut. Kannst du Micha noch dazu einladen? Die sind bestimmt gern zusammen am Lagerfeuer.
Ich glaube, der ist jetzt selber noch unterwegs irgendwie mit der Band. Aber der spielt tatsächlich, das ist vielleicht auch was für dich, der spielt jetzt in 2 Wochen in Neustadt an der Orla und in Erfurt mit seiner Blueskapelle.
In Neustadt an der Orla, bestimmt im Wotufa-Saal. Das ist eine absolute Institution schon zu DDR-Zeiten gewesen.
Also ich gehe mal davon aus, wenn das ist, wo quasi alles immer stattfindet, dann ist das vermutlich da.
Also da hat wirklich im Prinzip, da hat schon, keine Ahnung, von Rammstein bis sonst wen. Ich glaube, Rammstein haben da auch schon gespielt zu Demo-Zeiten, ja. Also so ein richtiger DDR-Dorfsaal war das, auf dem irgendwelche Metal-Veranstaltungen immer stattgefunden
genau, haben. Genau, da war ja auch dieses Raging Death Date, glaube ich.
Genau, ja.
Genau. Und da ist er jetzt in 2 Wochen ist er dann nochmal unterwegs und dann ist er wieder in Kroatien.
Aha. Also da muss ich mal gucken. Da gucke ich mal, besuche ich den mal.
Da fahren wir mal zusammen hin, hä?
Auf jeden Fall, ja.
Oder?
Ja.
Hat er mich nämlich eingeladen, habe ich gesagt, also lieber Erfurt, aber wenn du jetzt sagst, lieber Neustadt an der Orla, dann können wir auch nach Neustadt an der Orla fahren.
Neustadt Orla ist wirklich super. Da war, also das letzte Mal, als ich da durchgefahren bin und war ein Konzert, das war, ich glaube, schon mal erzählt, wo ich die Bullen angehalten haben, gefragt, ob ich auch zur Lanzer Show gehe.
Ja, das. So,
ja. Aber ja, hoffen wir mal, dass da keine Konkurrenzveranstaltung sozusagen ist an dem Abend. Kommt da öfter mal vor und dagegen.
Ja, er spielt in der Kapelle übrigens Mundharmonika.
Geil, na super.
Das ist so herrlich.
Ja, aber der muss da unterwegs sein, ne? Also nur, wenn er zum Mundharmonika-Spielen mitkommt. Also ich glaube, für jemanden wie Micha ist das eine ganz schlimme Zeit gerade.
Mhm.
Also nicht unterwegs sein zu dürfen, also so richtig unterwegs sein zu dürfen. Und ja, klar, für so eine Band wie in Extremo funktioniert das ja auch, ne? Aber also jetzt HSB oder so, wir könnten uns jetzt nicht vor Strandkörbe hinstellen irgendwie. Also da weiß ich nicht, ich würde mir die ganze Zeit denken, ey, was machst du hier eigentlich?
Ja, das wäre irgendwie ein trauriges Erlebnis für alle dann, ne, wenn du dich nicht bewegen kannst dazu.
Das ist irgendwie schwierig. Ja, aber welche Festivals wo aufgepoppt sind jetzt in den letzten Monaten, das war für mich völlig ohne, man hatte so das Gefühl, das eine hat abgesagt, weil geht nicht und das andere macht jetzt im Prinzip genau das, geht irgendwie.
Nur halt irgendwie 50 Kilometer weiter weg.
Ja, so, also das fand ich.
Das ist alles irrsinnig. Das ist alles also irgendwie total irrsinnig.
Das zerspreiselt irgendwie immer mehr. Ne? Und
Und es, macht doch keinen Spaß gerade. Also, ich finde, dazu gehört halt irgendwie auch die Vorbereitungszeit und das Miteinander mit den Leuten, das dann zu planen. Und ich habe auch eigentlich nicht wirklich Bock. Und ich merke das jetzt beim Plan des Herbsttreigens auch. Es gibt halt so viele, die überhaupt nichts mehr mit der Branche zu tun haben. Beispielsweise Markthändler sind so viele einfach nicht mehr existent. Krass, so viele. Ja, die jetzt halt einfach, ich meine, wie willst du anderthalb Jahre ohne Einkommen dann klarkommen? Das ist halt
ja, ne, ist schon klar. Vorbei. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Lebensstil, ne? Dass du da wirklich vier, fünf Monate im Jahr komplett da jedes Wochenende, jede Woche on Tour bist, ne? Das ist ja, nein, die Leute stellen sich das ja manchmal so, naja, da gehen die Samstag früh mal hin und bauen ihre Bude dort auf oder irgendwie, aber das sind ja wirklich Leute, die sind da fünf Monate on the road, europaweit.
Und das ist ja auch wirklich anstrengend. Also das ist ja nicht so, klar, dass das so ein easy living wäre. Das ist ja tatsächlich anstrengend, aber die Freude vor Ort oder mit den Menschen dann zu interagieren und so dieser Lifestyle, einfach dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, erlaubte Vagabundieren, das hat halt was. So, und dafür nimmst du es dann im Kauf, dass du halt wenig Geld hast und dass du eigentlich hohes Risiko und hohe körperliche Anstrengung dafür hast. So, ja, weil sich das, es fühlt sich irgendwie echt an. Und ich habe jetzt auch gemerkt, wie ich diesen Sommer einfach auch verstanden habe, dass das so eine Art, auch eine Art Blase war, in der man sich befunden hat. Ne? Ich bin da dieses Jahr so ein bisschen draus aufgewacht, weil man sich das halt nicht mehr aufrechterhalten konnte, diese Vorstellung von dieser Gemeinschaft oder dieser Szene oder dieses Lifestyles, weil man sich schon irgendwie etwas konstruiert hat, das ja der Realität da nicht standhält. Ne? Weil sobald das einmal wegbricht, merkt man, wie vulnerabel man in dieser Situation ist. Vor allen Dingen, wenn man nur diesen Bereich hat und nur diese Möglichkeit. Und da sind jetzt auch sehr, sehr viele Kollegen, sag ich mal, aufgewacht und sehr, sehr viele Musiker eben auch aufgewacht, die das irgendwie semi-professionell oder gerade so professionell gemacht haben, dass sie erkennen mussten, da ist vielleicht dann doch keine ernsthafte Zukunft drin, sondern nur das, was ich mir gerade schön rede. Und so ein bisschen erfahre ich das ja auch mit meinen Inhalten gerade. Jetzt auch so im Vorfeld der Bundestagswahl. Ich hoffe, dass es irgendwie vergleichbar weitergeht und dass jetzt nicht nur ein Monat mal so ein Hype ist oder zwei Monate mal so ein Hype ist. Wenn ich das
also du bist natürlich auf Politskandale angewiesen, ne?
Also nee, naja, nee, nicht auf Politskandal. Ich habe ja eigentlich das gesellschaftlich gestartet. Also so mit TikTok und diese Britney Spears-Geschichte. Und da gibt es ja so viel anderes, worüber man reden kann. Ne? Also es sollte ja nicht nur Politik sein. Und wenn ich die Reichweite jetzt mit dem vergleiche, was ich so im Metal-Bereich gemacht habe, so im Vergleich dazu, da ist das halt bedeutungslos. So ein Beitrag hat halt bis zu 10-mal mehr Reichweite. So, ich habe allein in den letzten 28 Tagen 36.000 neue Follower gesammelt. 36.000, seit ich damit angefangen habe, sind 46.000.
Ja, das ist ja eine Dynamik, ne, die sich dann auch ergibt. Je mehr dazukommen, umso mehr kommen dann dazu.
Das hat man immer so gesagt in den letzten fast 10 Jahren auf YouTube. Stimmt, kann ich das nicht bestätigen. Also ist bei mir nie passiert, während ich Metal-Kram gemacht habe. Ist einfach nicht passiert, weil...
Nee, es hat sich eine andere Dynamik des Dazukommens ergeben, das meine ich.
Ja, genau, dadurch jetzt. Dadurch.
Das meine ich, ja.
So, und da merkt man halt auch wieder, wie sehr man sich da quasi in einer Blase bewegt hat, die streng genommen für den Rest der Gesellschaft eigentlich keine Relevanz hat und deswegen auch nicht so vital ist oder war. Also zumindest würde ich das jetzt mal so interpretieren, weil man merkt, sobald man rauskommt, hat man so viele andere Möglichkeiten, besser über die Runden zu kommen. Weißt du, was ich meine? Das geht ja vielen Mitarbeitern jetzt auch so, die einfach sagen, was soll ich denn da ein halbes Jahr lang über die Äcker touren, wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier Job XY machen kann und dann habe ich meine festen Zeiten und verdiene mehr und bin einfach pünktlich zu Hause und kann eine Familie gründen und so weiter und so fort. Ich hoffe nur, dass das nach all dieser Zeit Corona-mäßig überhaupt noch mit Personal und mit Gagen und allem drum und dran überhaupt noch umsetzbar ist, weil gerade jetzt schon bemerkbar ist, wie schwierig alles geworden ist, dass Netzwerke zerbrochen sind, dass Ansprechpartner weggefallen sind, dass auch die Bereitschaft zur Leistung nicht mehr vorhanden ist.
Ja, natürlich, also klar, es hat auch bei vielen Leuten, also jetzt
Umdenken
unabhängig vom Alter, so auch bei 30- oder 40-Jährigen einfach das Erwachsenwerden komplett katalysiert. Ne? Also ist einfach so.
Ist schlimm, das so zu sagen, ja? Es sind plötzlich ganz viele Leute erwachsen geworden.
Ja, oh es Gott. Ist so. Es ist leider so. Und es ist auch so eingetreten, weiß ich noch genau, haben wir vor einem Jahr drüber geredet, ne? Dass es so eine Saison da mal drüber zu humpeln und das irgendwie so wegzustecken, ist irgendwie möglich. Aber jetzt zeigen sich ganz deutlich die kompletten Ausfallerscheinungen.
Ja, ne? Und also das ich, hätte ist, halt ja. Nicht, ich hätte halt nicht erwartet, dass es mich auch trifft, gedanklich und emotional zu sagen, ich weiß nicht, inwieweit ich beispielsweise als Festivalbesucher jemals wieder ein solches Pensum aufnehmen werde oder jemals wieder so involviert sein werde in dieser Szene, sage ich jetzt mal. Also 25 Festivals im Jahr, forget it. Also keine Chance.
Ja, klar.
Das wird nie wieder passieren. Und also glaube ich jetzt an den Punkt so. Also Wasserstandsmeldung, ist das jetzt meine Wahrnehmung, dass jetzt dieses Kapitel sich jetzt schließt? Lass mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht, ne?
Wollen wir mal schauen? Ja, es sind ja aber auch viele Leute, die da als Fans, sag ich mal, in diesen Blasen existieren. Die handhaben das ja genauso. Ne, warum soll das als Protagonist nicht auch stattfinden können, dass du sozusagen bei Bedarf in die Blase tauchst? Also Bedarf im Sinne von, wenn du es erleben und haben möchtest. Ja. Und ansonsten bist du halt Finanzbuchhalter oder Vorsitzender Richter am Landgericht oder irgendwas.
Naja, ne? das ist ja das, was man...
Die Metal-Sau kannst du halt rauslassen, wenn du mal Bock hast. Musst du ja nicht 24-7 sein.
Das ist aber schlimm, weil das ist ja das, was man sich da eigentlich so gegenseitig vorwirft. Wenn's
ja, natürlich, geht. Klar. Klar, na klar, aber da, im Prinzip, also auch wenn du das nicht so siehst, ist das nichts anderes, was du jetzt erzählt hast. Also eben. Von der Entwicklung her.
Ne? Naja, die Frage ist, ist es jetzt einfach nur ein Erwachsenwerden, also das Nachholen dieser Vervollständigung des Erwachsenwerdens, die sozusagen noch hinterher humpelte, weil man sich eben in dieser Blase befand, oder ist das jetzt wirklich mit der Pandemie und der entsprechenden Entfremdung verbunden?
Also natürlich wird man älter und wird erwachsener und damit kommt sowas. Ich sehe das überhaupt nicht so negativ. Für mich ist der Unterschied, ob du eines Tages in deinem Büro sitzt und Laschet immer noch scheiße findest oder ob du den cool findest eines Tages, weißt du?
Also, na gut, dann hat man verloren.
So, das ist ein Unterschied. Mm. Ist bei dir alles in Ordnung, ja?
Ja, ja. Ich habe nochmal getestet, ob ich mir wieder Stifte in den Bart stecken kann. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, dass ich noch nicht ganz so erwachsen sein kann.
Herzlichen Glückwunsch.
Tja, siehst du? Gott sei Dank, das innere Kind ist noch da.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Ne? Also das ist, man erwachsen werden ist keine Entschuldigung dafür, ein Spießer zu sein. Ne? Also das
naja, ist, aber ist man ja schon.
Ja, aus Sicht von Jugendlichen schon, aber es gibt nun mal Erwachsene, die sind Spießer und Erwachsene, die sind halt Erwachsene. Also
das ist ja perspektivenabhängig, ne?
Ja, natürlich ist es perspektivenabhängig.
Wo fängt denn das Spießertum an? Beim Thermomix? Beim Hochbeet? Beim...
Ja, kommt drauf an. Also Hochbeet aus Europaletten geht wahrscheinlich noch, wenn du es dir bei Chibo bestellst. Das ist schon hart an der Grenze, glaube ich. Ne? Also, nee, ist schon klar, aber ich meine, es geht ja vielen Leuten jetzt in der Krise, so gerade beim Erwachsenwerden oder was weiß ich. Du hast halt auch viel Verantwortung, ne? Also viel Verantwortung. Ist ja nicht so, dass manche Leute eine Wahl haben. Zum Beispiel bei Schaustellern sind bestimmt viele, die auch eine Familie ernähren müssen, ne? Die da als Pärchen sonst unterwegs sind und die Kinder haben oder irgendwas. Die haben dann eben keine Wahl. Die müssen dann eben mal spießig sein und wieder als Einzelhandelskaufmann arbeiten oder als Handwerker oder irgendwas. Und,
genau, aber die grundsätzliche Frage ist ja jetzt, kommt man wieder zurück oder ist das etwas, das man verloren hat?
Das ist ja, wie gesagt, das ist die Frage. Gibt sicherlich einige, die da zurückkommen werden. Also ich weiß haargenau wie heute, wenn ich wieder das erste Mal bei irgendeinem Festival auf der Bühne stehe vor 30.000, 40.000 Leuten und soll da spielen oder so, ich werde erstmal flennen wie ein kleines Kind. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, da kenne ich mich. Weil das ist ja, also, keine Ahnung, das ist so ein Eingriff in das, was du bist, wofür du lebst, ne? Ganz egal, ob ich da noch einen Juristen in irgendeinem Ministerium gebe oder an einem Gericht arbeite oder was weiß ich oder so. Das ist das, was man eigentlich ist, wo man sich eigentlich fühlt, und das darf man seit Jahren nicht sein. Und das ist ganz vielen Leuten eben auch gar nicht bewusst. Also das ist jedes Mal für jemanden wie mich oder auch für dich ist es doch ein Schlag in die Fresse, wenn jetzt zum Beispiel bei dem Triell die alle drei dastehen und sagen, na, ein Lockdown wird es nicht wieder geben. Und du bist immer noch in diesem scheiß Lockdown. Mhm. Ne? Nur es denkt keiner an dich, dass du noch in diesem Loch da drin sitzt. Ne? Mhm. Und alle anderen tanzen schon auf der Straße rum und diskutieren darüber, ob es noch einen Lockdown geben soll oder nicht. Und das ist, glaube ich, da wird es viele geben, die das so tief in sich tragen, dass die zurückkehren werden. Da bin ich mir sicher. Also das sind die, glaube ich, schon erwachsen waren, als es aufgeben mussten und die jetzt im Standby sind und ja, die werden dann auch wiederkommen. Aber die während des Kultur-Lockdowns sozusagen erwachsen werden mussten, da werden einige nicht wiederkommen, das glaube ich, ja.
Was hoffentlich auch nie wiederkommen wird, oder was im Gegensatz dazu hoffentlich nie wiederkommen wird, ist der Fokuhila. Schön, dass wir diese Kurve heute noch geschafft haben zum Ende dieses Podcasts. Das lasse ich mal so als kleinen Ausblick in die Zukunft stehen. Und wir können ja mal schauen in einem Jahr, wie das gealtert ist, diese Aussage. Oder in 2 Jahren.
Ich habe noch eine kleine Theorie. Mir ist aufgefallen, dass einige meiner Helden, vielleicht hat mich das geprägt, Jens Weißflug, Matti Nykänen, Andreas Goldberger, die ganzen bekannten Skispringer, die hatten alle Fokuhila, vielleicht hat das ja auch irgendwelche aerodynamischen Eigenschaften gehabt, ich weiß es nicht.
Und unsere Erkenntnisse zur Aerodynamik von Fokuhila, die werden wir euch dann in der nächsten Folge kundtun. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Shampoo konservativ, genau.